bete noch. Jesus, ich danke dir, dass du derjenige bist, den wir anbeten dürfen. Danke, dass wir ja oft in unserem Leben erfahren konnten, dass du es würdig bist, angebetet zu werden. Danke, dass wir mit dir den wahren Gott haben, dem wir nachfolgen dürfen, von dem wir lernen können. Und ich bitte dich, dass das jetzt auch durch diese Predigt passieren kann. Amen. Ja, vielen Dank, dass ihr uns in die Anbetung Gottes hineingenommen habt mit den tollen Liedern. Vielen Dank dafür. Jochen hatte am Anfang schon gesagt, wie unsere Predigtserie lautet. Und die letzten Wochen dabei waren, haben es ja auch schon gehört. Es ist mir eine Ehre, das Evangelium inspirierend weitergeben. Und eigentlich ist es ja klar, oder? Wir dienen dem wahren Gott. Wir haben die beste Nachricht der Welt. Also ist doch selbstverständlich, dass es uns eine Ehre ist, das weiterzugeben. Ganz so ist es ja nicht. Zumindest nicht immer, oder? Darum die Predigtserie, darum machen wir uns genau darüber Gedanken. Die ganze Serie soll uns dabei helfen, und da nehme ich mich genauso mit rein, die ganze Serie soll uns dabei helfen, als Gemeinde diesen Herzschlag Gottes neu zu spüren und ihn dann auch für unser Leben zu übernehmen, dass seine Leidenschaft für Menschen, die ihn noch nicht kennen, wieder mehr zu unserer wird, wo es vielleicht etwas eingeschlafen ist. Denn eins ist ziemlich sicher, in Gemeinde reden wir über ganz viele Sachen. Aber wir reden selten über diejenigen, die noch nicht da sind, oder? Es geht bei uns hauptsächlich um uns, die wir schon da sind, und das ist auch gut. Aber der Auftrag von Kirche ist, auch an diejenigen zu denken und für sie zu beten, die noch nicht da sind. Nicht hier, nicht in irgendeiner anderen Gemeinde. Jesus liebt alle Menschen und er sagt, dass er extra gekommen ist, um zu suchen und zu finden. Die Menschen, die ihn noch nicht kennen, die sucht er und will sie finden. Das ist sein Auftrag, das ist der Grund, weshalb Jesus auf diese Erde gekommen ist. Und das hat er bei vielen von uns getan, die wir hier sitzen, die ihr zu Hause zuschaut, und er will es noch bei viel, viel mehr Leuten tun. Wir kommen gerade aus der Halbzeitpause, könnte man sagen, um das Fußballbild nochmal aufzugreifen. Zwei Predigten liegen hinter uns und zwei stehen noch vor uns. Wer von euch, einfach mal eine ganz kurze Frage in den Raum, wer von euch hat beide Predigten gehört, egal ob hier oder zu Hause? Einmal die Hand ganz hoch. Okay, nicht ganz so viele, dann können wir die zwei Predigten einfach nochmal halten, Hans-Peter. Alles super. Nein, ich fasse noch mal kurz zusammen. In der ersten Predigt haben wir festgestellt, dass Jesus, also unser Herr, dem wir nachfolgen, dass Jesus selbst einfach nicht so an den Menschen vorbeileben konnte, die ihn noch nicht kennen. Er war tief berührt, wenn er Menschenmengen oder Städte und Dörfer gesehen hat, die ihm noch nicht nachfolgen. Es hat ihn innerlich berührt, erschüttert. Und die Frage an uns war, berührt mich das eigentlich noch? Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir ist es so, wenn ich Leute beobachte, denke ich eigentlich nicht so oft daran, dass sie Jesus vielleicht noch nicht kennen könnten und dass Jesus aber eine Beziehung zu ihnen haben möchte. Das ist nicht so auf meinem Schirm. Aber die Wahrheit ist doch, dass Jesus eben der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Das heißt, jeder, der ihn nicht kennenlernt, kennt eben nicht den Weg zum Vater und die Wahrheit und hat auch nicht das ewige Leben. Darum hat sich Jesus so leidenschaftlich für die Menschen eingesetzt, die ihn noch nicht kannten. Und diese Predigtserie und die Leidenschaft Jesus, die soll uns dazu motivieren, diese Leidenschaft Jesu zu übernehmen. Und da, wo es noch nicht der Fall ist, vielleicht verstärkt dafür zu beten. Und letzten Sonntag im zweiten Teil haben wir ganz anschaulich nochmal mitbekommen, was eigentlich das Gute an der guten Nachricht ist. Nämlich, dass Jesus unser Schuldproblem als Menschen gelöst hat und dass er uns Vergebung zuspricht und wir konnten neu verstehen, wie wir als Menschen, gerade als Christen, wieder diese Beziehung zu Gott aufbauen konnten, durch Jesus und deshalb auch das ewige Leben haben, das hier schon anfängt und dann erst richtig weitergeht, wenn unsere Augen hier zum letzten Mal zugehen. Und heute, vielleicht habt ihr es noch auf dem Schirm, heute geht's ums Inspirieren. Inspirieren. Ein beflügeltes Wort. Künstler lassen sich von besonderen Momenten inspirieren, um dann ein Meisterwerk zu erstellen. Autoren werden von irgendwelchen Erlebnissen inspiriert und schreiben dann ein ergreifendes Buch auf. Filmemacher lesen dann dieses Buch und werden dadurch inspiriert, um ein anderes Meisterwerk auf die Leinwand zu zaubern. Das Wort inspirieren wird schon häufig gebraucht. Aber worum geht es da eigentlich? Woher kommt dieses Wort? Das wollen wir uns heute etwas anschauen. Und natürlich auch mit der Frage, was uns inspiriert. Was inspiriert dich? Jochen hatte am Anfang ein paar Bilder gezeigt. Ich wette, da war für viele von uns etwas dabei, was uns inspiriert. Wie ist es mit der guten Nachricht? Wie ist es mit unserer Beziehung zu Jesus? Und wenn wir nochmal versuchen, unsere grauen Zellen anzustrengen und uns an den Bibeltext von vor 2 Wochen zu erinnern, zumindest diejenigen, die dabei waren, dann haben wir gesehen, dass Jesus eine Leidenschaft für Menschen hat, die ihn noch nicht kennen. Er hat sich berühren lassen von ihrer Not, dass sie auf der Suche sind, dass sie innerlich leer sind. Und was war daher sein Auftrag an die Jünger? Er hat gesagt, betet dafür, dass mehr Menschen dazu motiviert werden, sich um diese Menschen zu kümmern, rauszugehen in die Dörfer, in die Städte und ihnen von Jesus zu erzählen, von der guten Nachricht. Das war sein Auftrag, darum ging es vor 2 Wochen. Und ich hoffe, dass in den letzten 2 Wochen viele von uns auch regelmäßig für 2, 3 paar Leute aus unserem Umfeld gebetet haben, die Jesus noch nicht kennen. Wenn wir jetzt aber den Text weiterlesen würden, Matthäus 9, dann das 10. Kapitel, um das es heute ein Stück weit gehen wird, dann sehen wir, dass es nicht nur bei dieser Aufforderung zum Gebet bleiben wird, sondern nachdem Jesus seine Jünger dazu aufgefordert hat, für sie zu beten, für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen, hat er sie im nächsten Moment direkt losgeschickt, damit sie in diese Städte und Dörfer gehen. Wir erinnern uns vielleicht noch daran, in Kapitel 9 ist Jesus selbst mit gutem Vorbild vorausgegangen in diese Städte und Dörfer, hat die gute Nachricht weitergebracht. Und jetzt schickt er seine Jünger los, um genau das zu tun. Darum geht es in der Jüngerschaft. Wir sehen, was Jesus tut und versuchen es nachzumachen. Bevor sie aber gehen, richtet Jesus noch ein paar Worte an sie. Und die haben es in sich. Er bereitet sie auf das vor, was sie erwartet. Und das schauen wir uns jetzt mal etwas genauer an, damit wir auch nicht überrascht werden, wenn wir Jesus nachmachen. Matthäus 10, die Verse 16 bis 20. Das muss euch klar sein. Also Jesus spricht jetzt zu seinen Jüngern. Das muss euch klar sein. Ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe. Seid klug wie die Schlangen und doch ohne Hinterlist wie die Tauben. Nehmt euch in Acht vor den Menschen. Sie werden euch an die Gerichte ausliefern und in ihren Synagogen auspeitschen. Auch vor Statthalter und Könige werdet ihr um meinetwillen gestellt werden, um auch vor ihnen, den Vertretern der nichtjüdischen Völker, als Zeugen für mich auszusagen. Wenn sie euch an die Gerichte ausliefern, dann macht euch keine Sorgen, was ihr sagen sollt oder wie ihr es sagen sollt. Es wird euch im entscheidenden Augenblick schon eingegeben werden. Nicht ihr werdet dann reden, sondern der Geist eures Vaters wird aus euch sprechen. Es sind nicht unbedingt rosige Aussichten für die Nachfolger Jesu, oder? Zum Glück hat Jesus am Anfang von Kapitel 10 noch etwas anderes gesagt. Er hat gesagt, dass er sie mit seinem Geist aussendet, dass dieser Geist Gottes sie dazu befähigen wird, Menschen gesund zu machen, Dämonen zu besiegen und andere Wunder zu tun. Ich glaube, wenn er ihnen diesen Zuspruch nicht mitgegeben hätte, da weiß ich nicht, ob sie sich getraut hätten, loszugehen nach dieser Ansage. Und wenn wir das Leben der Apostel weiter nachverfolgen, wie wir es teilweise in der Apostelgeschichte sehen, aber dann auch in der Überlieferung der Kirchengeschichte, merken wir, dass genau das passiert ist. Zum einen sind die Jünger in der ganzen damaligen bekannten Welt umhergereist und haben von Jesus erzählt, haben die gute Nachricht an den Mann gebracht, würden wir heute sagen. Wir sehen auch, dass auf diesen Reisen bei der Verkündigung in den Städten und Dörfern außergewöhnliche Wunder geschehen sind, dass der Heilige Geist durch die Jünger gewirkt hat. Aber wir sehen genauso auch, dass die Jünger dabei auf riesigen Widerstand gestoßen sind. Dass es teilweise sogar so weit ging, dass sie dafür hingerichtet wurden und ihr Leben aufgeben mussten. Daran sieht man, dass dieses Bild, das Jesus aufgreift, nicht zu drastisch ist. Er sendet seine Jünger wie Schafe unter Wölfe. Wie Schafe unter Wölfe. Und darum warnt er auch nochmal so ausdrücklich davor und sagt, nehmt euch in Acht vor den Menschen. Eine krasse Ansage. Nehmt euch in Acht vor den Menschen. Ganz allgemein. Denn der Mensch ist zu allem fähig. Das sehen wir zu jeder Zeit in der Weltgeschichte. Es gibt aber leider keinen anderen Weg. Wenn Menschen mit der guten Nachricht von Jesus erreicht werden sollen, müssen andere hingehen und es ihnen erzählen. Sonst hören sie es nicht. Darum gibt Jesus ihnen noch den Tipp mit, seid so klug wie die Schlange. Aber spielt dabei auch ohne falsch, würden wir heute noch ergänzen oder mit unseren Worten sagen. Aber selbst unter Berücksichtigung dieses Tipps, dieses Ratschlags von Jesus, wird uns beim Lesen von Kapitel 10 deutlich, dieser Auftrag ist unmöglich. Dieser Auftrag, das Evangelium, die gute Nachricht weiterzugeben, ist unmöglich. Es ist ein Himmelfahrtskommando im wahrsten Sinne des Wortes. Und dieses Fazit galt damals für die Jünger und gilt auch heute noch genauso. Wir erleben in unserer Zeit in Europa, hier in unserem Land, nicht unbedingt diesen Widerstand, von dem Jesus hier spricht. Vielleicht noch nicht, ich weiß es nicht. Aber wir sehen, dass das Weitergeben auch in unserem Land nicht auf viele offene Ohren und auf ganz große Freude trifft. Das Weitergeben, das wir mit ein paar Klicks in unsere Vision hineingetippt haben, ist für uns nicht möglich. Wir können es einfach nicht. Das gilt für uns genauso. Doch in dem Moment, in dem wir das anerkennen, unsere Machtlosigkeit, die Unmöglichkeit, sind wir genau da, wo Jesus uns haben will. Wenn wir das verstehen, das einsehen, dann kann er weitermachen. Wir können niemanden retten. Dafür ist er ja gekommen. Wir sind machtlos. Er ist Gott. Er ist allmächtig. Der Auftrag ist für uns unmöglich. Darum will er ihn durch uns erfüllen. Und das ganze 10. Kapitel im Matthäusevangelium, hatte ich schon gesagt, wirkt relativ düster. Die Menschen, die den Jüngern begegnen werden, werden nicht in großer Zahl das Evangelium annehmen. Manche von ihnen sind sogar gewaltbereit und werden sich gegen sie wehren. Und die eigene Familie, das lesen wir auch in dem Kapitel, wird sich gegen sie wenden und teilweise sogar verraten. Aber diese Dunkelheit in Kapitel 10 wird immer wieder durchbrochen von dem Lichtstrahl der göttlichen Allmacht. Genauso ist es auch in den paar Versen, die wir gerade zusammen gelesen haben. Lasst uns nochmal auf die Verse 19 und 20 schauen. Da heißt es, wenn man euch vor Gericht stellt, kein schöner Moment, ganz schön düster, gerade wenn es für den Glauben ist. Wenn man euch vor Gericht stellt, dann macht euch keine Sorgen, wie ihr reden und was ihr sagen sollt. Denn wenn es soweit ist, wird euch eingegeben, was ihr sagen müsst. Nicht ihr seid es, die dann reden, sondern der Geist eures Vaters wird durch euch reden. Und hier sehen wir wieder das, was ich eben schon angerissen habe. Dort, wo unsere menschliche Möglichkeiten, keine Perspektive mehr da ist, wo es alles eingegrenzt ist, da geht es für Gott erst los. In diesem Moment wird er uns inspirieren. Und damit sind wir wieder beim Thema. In dem Moment wird er uns dazu inspirieren, unser Meisterwerk abzuliefern. Und damit sind wir beim Kern dieses Begriffs, inspirieren. Unser deutsches Wort kommt vom lateinischen Spiritus, übersetzt Geist. In spirito, wenn wir das lateinische Wort nehmen, bedeutet dann so viel wie erfüllt sein vom Geist. Wir könnten es auch kurz sagen, begeistert zu sein. Begeistert zu sein, das ist es, was hinter dem Begriff inspirieren steckt. Erfüllt zu sein vom Geist Gottes. Unser Auftrag, die gute Nachricht weiterzugeben, ist für uns unmöglich. Und darum will Jesus uns durch seinen Geist inspirieren, damit wir in seiner Kraft, in seiner Weisheit, in seiner Macht Meisterwerke vollbringen können. Das Problem dabei ist, dass es mit dem Inspirieren ja kein Automatismus ist. Wir können nicht sagen, wir müssen nur dies oder das tun oder dies oder das lesen, was auch immer, und dann werden wir inspiriert. So funktioniert das nicht. Wir haben es nicht selbst in der Hand, wann oder wie wir inspiriert werden. In dem Vers, den wir aber gerade gelesen haben, sehen wir, dass eine gewisse Grundhaltung, eine innere Einstellung Voraussetzung dafür ist, dass wir eben vom Heiligen Geist inspiriert werden können. Jesus sagt, wenn man euch vor Gericht stellt, dann macht euch keine Sorgen. Wenn man euch vor Gericht stellt, dann macht euch keine Sorgen. Natürlich nicht, wenn wir was verbrochen haben, dann sollten wir uns Sorgen machen. Aber wenn wir für unseren Glauben vor Gericht gestellt werden, dann sollen wir uns keine Sorgen machen. Und damit will Jesus uns nicht verbieten, dass wir uns Sorgen machen. Darum geht es an dieser Stelle nicht. Jesus will uns vielmehr dazu einladen, ihm zu vertrauen, anstatt uns Sorgen zu machen. Macht euch keine Sorgen, wir könnten fortsetzen, denn ich kümmere mich um euch. Das ist Jesus' Anliegen an die Jünger in diesem Kapitel. Macht euch keine Sorgen. Die Welt wird über euch zusammenbrechen, aber ich kümmere mich um euch. Wir dürfen uns darauf verlassen, dass derjenige, der den Tieren Nahrung gibt, der die Natur mit Nährstoff versorgt, der alles in seiner Hand hält, damit die Welt sich nach wie vor dreht, dass dieser Gott, der das alles tut, auch genauso einen Blick auf uns hat, sich um uns kümmert und uns versorgt. Dabei geht es nicht in erster Linie um äußere Bedürfnisse, um Umstände, das, was wir sehen und anfassen können. Es geht bei diesem Versprechen vielmehr um unseren inneren Menschen. Um ihn will und wird Gott sich kümmern. Die gute Nachricht ist ja auch eine gute Nachricht für unseren inneren Menschen, nicht für die Umstände, oder? Vergebung, Beziehung zu Gott, der Geist Gottes, der in uns wohnt, das sind alles gute Nachrichten für unseren inneren Menschen. Und darum wird Jesus sich kümmern bis zum Ende unseres Lebens. Und wenn wir mit diesem Grundvertrauen in den Alltag gehen, können wir hier und da die Impulse wahrnehmen, die Inspirationen sehen, die Gott für uns durch seinen Geist bereithält. Der Heilige Geist inspiriert uns dann vielleicht, indem er uns einen Gedanken eingibt oder ein Lied in Erinnerung ruft, ein Bibelvers, den wir vielleicht mal auswendig gelernt haben, Und dadurch spricht er dann zu uns in die Situation hinein, in der wir uns gerade befinden. Manchmal inspiriert er uns auch, wenn wir zum Beispiel in einem Gespräch sind, dass wir merken, hey, genau diese Frage sollte ich stellen. Vielleicht habt ihr das mal in eurer Kleingruppe erlebt oder auch in einem Zweiergespräch. Eine Frage hat das ganze Gespräch gekippt und die Situation hat sich verändert. Das kommt oft nicht von uns, sondern ist ein Impuls durch den Heiligen Geist. Manchmal merken wir es, oft vermutlich auch nicht. Ein anderes Mal erinnert uns Jesus vielleicht einfach an eine Person. Wir denken an jemanden, den wir schon lange nicht mehr gesehen haben, und dadurch will der Heilige Geist uns dazu inspirieren, uns einfach wieder bei ihr zu melden, den Kontakt aufzunehmen, mal nachzufragen, warum es vielleicht gerade jetzt war, dass Gott uns diese Person in Erinnerung gerufen hat. Es gibt kein bestimmtes Muster bei der Inspiration durch den Heiligen Geist. Er macht es einfach immer so, wie er es will. Er ist eine selbstständige Person, hat einen eigenen Willen und darum inspiriert er uns auch so, wie er es will. Manche würden jetzt vielleicht sagen, das sind doch Hirngespinste. Das sind doch einfach Gedanken, die man im Kopf hat und ihr Christen redet dann vom Reden des Heiligen Geistes oder von Inspiration. Könnte sein, ist sicherlich auch manchmal so, wenn wir das Gefühl haben, hey, das hat der Heilige Geist mir gesagt, war es nicht der Fall. Das werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Aber ich möchte nochmal auf den Text zurückkommen, den wir gerade gelesen haben. Wenn Jesus verspricht, dass in diesem Moment im Gerichtssaal, den er hier gerade erwähnt hat, dass er uns in diesem Moment durch seinen Geist inspiriert, damit wir wissen, was wir sagen sollen. Wie würde diese Inspiration dann aussehen? Würde es eine laute Stimme sein, die alle hören und wir müssen sie nur nachplappern? Das würde sinnlos sein. Nein, es geht davon aus, dass Gott uns die Worte in den Mund legt, in die Gedanken hineinlegt, damit wir sie aussprechen können. Gottes Inspiration funktioniert ganz oft einfach in uns drinnen. Ein Impuls in unserem Verstand, in unserem Herzen, den wir dann umsetzen. So funktioniert die Inspiration Gottes. Das Eigenartige daran ist, dass der Heilige Geist aber leider oft ziemlich leise spricht. Dass er nicht wie mit einem Vorschlaghammer kommt und sagt, mach das jetzt. Und wenn wir es nicht sofort tun, haut er noch mal stärker drauf, damit wir endlich verstehen, wozu er uns gerade inspirieren will. Nein, er redet leise. Er lädt uns leise dazu ein, dies oder das zu sagen oder zu schweigen oder dies oder das zu tun. Ganz leise lädt er uns dazu ein. Und manchmal ist der Lärm um uns herum einfach viel zu laut, damit wir diese leise Stimme des Geistes hören können. Es ist der Beruf, die nächste Deadline, ein Projekt, Beziehungskonflikte, was auch immer gerade an unserer Tagesordnung ist. Dieser Lärm ist so laut, dass wir nicht hören können, was Gott gerade zu uns sagen möchte. Und darum ist es so wichtig, dass man genau diese geistlichen Übungen praktiziert, die wir schon quasi durch den Kindergottesdienst immer wieder gehört haben. Ohne diese geistlichen Übungen, ohne geistliche Gewohnheiten, wird der Lärmpegel immer höher und wir schaffen es nicht, unsere Ohren zu spitzen für das leise Reden Gottes. Das Lesen und Meditieren des Wortes Gottes, die Stille vor Gott, ausführliche Gespräche mit ihm, wir nennen es dann Beten. Auch das Fasten, wie es jetzt gerade vielleicht einige tun, wo wir zum Beispiel unseren körperlichen Hunger einfach mal hinten anstellen, damit wir unseren geistlichen Hunger stillen können. Und so gibt es noch viele andere geistliche Übungen. Aber das Ziel von diesen Gewohnheiten ist genau das, dass wir mit Gott in Verbindung treten und mehr daran gewöhnt sind und erfahren, wozu er uns gerade inspirieren möchte. Wie laut ist dein Alltag gerade? Damit meine ich nicht den Pegel der Band hier, es ist ja klar. Wie laut ist dein Alltag gerade? Wie hoch ist der Geräuschpegel in deinen Gedanken, wenn du mal ruhig sitzt? Kannst du überhaupt Auto fahren, ohne das Radio anzumachen? Oder passiert dann zu viel, was du nicht aushältst? Wie kann jetzt der Heilige Geist dabei helfen, dass wir dieses Ziel, das wir uns gesteckt haben mit unserer Vision, Wohlfühlen, Wachsen, weitergeben? Wie kann der Heilige Geist uns dabei inspirieren? Wie kann das praktisch aussehen? Ich möchte euch einen ganz konkreten Weg aufzeigen, den wir schon begonnen sind zu gehen, den wir schon angefangen haben durch diese Predigtserie hindurch, nämlich durch das Gebet. Durch das Gebet. Ist jetzt vielleicht etwas anders als das, was ihr erwartet habt, aber ich glaube, dass das der einzig wahre Weg ist, mit dem wir beginnen sollten. Denn durch das Gebet bringen wir genau das zum Ausdruck, worum es die ganze Zeit in der Predigt geht. Zum einen bringen wir damit zum Ausdruck, ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht. Der Auftrag ist einfach zu schwer und zu groß. Aber im Vertrauen auf Gottes Geist schafft er es durch uns. Das sagen wir aus mit unserem Gebet. Und wenn wir jetzt schon regelmäßig für 2, 3 Leute beten, die Jesus noch nicht kennen, möchte ich dich dazu einladen, ein weiteres Gebet aufzunehmen. Genau genommen sind es eigentlich 3 Gebete. 3 kurze Gebete, die ich euch einmal vorstellen möchte. Das erste Gebet ist, Gottes liebender Blick für die Menschen soll auch mein Blick werden. Gottes liebender Blick für Menschen soll auch mein Blick werden. Jeder von uns schaut mit einer anderen Perspektive auf die Menschen um uns herum. Ich hatte schon gesagt, dass ich nicht unbedingt daran denke, dass diese Menschen vielleicht Jesus noch nicht kennen. Aber das ist das, was Gott bewegt, wenn er Menschen sieht. Er sieht ihren inneren Menschen und möchte eine Beziehung zu ihnen aufbauen. Und lasst uns dafür beten, dass Gottes Blick, sein Herz für Menschen, dass es auch immer mehr unser wird. Das zweite Gebet ist, Menschen mögen zum Glauben kommen. Menschen sollen zum Glauben kommen, könnten wir auch beten. Lasst uns wirklich darum beten, dass wir erleben, dass auch in unserem Land, in unserer Stadt, in der heutigen Zeit Menschen wieder verstärkt anfangen, Jesus nachzufolgen. Und das nicht nur in kleiner Zahl. Lasst uns im Glauben beten und dafür bitten, dass wirklich Menschen wieder in Scharen anfangen, an Jesus zu glauben, diese Beziehung neu aufzunehmen und anfangen, das zu genießen, was er anbietet. Das ist das zweite Gebet. Und das dritte ist, lasst uns dafür beten, dass genau das auch durch dich und durch mich geschieht. Dass das auch durch dich und durch mich geschieht. Ich will daran mitwirken, dass Jesus Menschen rettet. Kannst du das sagen? Willst du das sagen? Ich schon. Ich wünsche mir, dass Gott mich dazu gebraucht, dass Menschen gerettet werden. Ob er das auch will, müssen wir ihm überlassen. Keine Ahnung. Aber lasst uns darum bitten, dass er das auch durch uns tut. Ich sehe ein paar Handys. Hinten liegen die Handouts. Da sind die Gebete auch drauf. Also wer sie mitnehmen möchte, kann sich gerne nachher ein Handout mitnehmen. Wer die Predigt einfach noch vertiefen möchte, kann das natürlich auch tun. Da sind auch ein paar Fragen drauf, die die Predigt noch übersteigen oder darauf hinausgehen. Die letzte Frage, warum zielen wir bei unserer Predigtserie eigentlich so auf das Gebet ab? Wenn es ums Weitergeben geht, müsste man doch denken, dass wir uns mit Techniken und Gesprächsführung und all sowas auseinandersetzen. Warum geht es in erster Linie ums Gebet? Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir das tun, weil durch das Gebet am meisten passiert. Gebet hat die größte Veränderungskraft. Gebet hat die größte Veränderungskraft. Und ich spoiler schon mal, nächstes Mal wird es auch tatsächlich um das Weitergeben gehen. Wie können wir mit Menschen über die gute Nachricht reden? Es ist wichtig, dass wir uns auch damit befassen und unseren Beitrag zu diesem Auftrag gut erfüllen können. Aber wenn wir nicht im Vorfeld und währenddessen dafür beten, dann wird das nur bedingt gelingen. Das Gebet hat mit Abstand die größte Veränderungskraft. Und darum lasst uns das tun. Wenn wir beten, diese drei Gebete, die ich gerade vorgestellt habe, wenn wir dafür beten, dass die zwei, drei Menschen, die mir am Herzen liegen, dass sie anfangen, Jesus zu suchen, dann wird Gott etwas tun. Darum lasst uns diese Gebete zu unseren machen und regelmäßig dafür beten. Und wie ihr den Text gerade gesehen, lasst uns da wirklich sorglos sein. Lasst uns sorglos sein. Es ist Gottes Auftrag. Darum wird er sich auch darum kümmern, dass er funktioniert, dass es klappt. Und er will uns durch seinen Geist inspirieren, damit wir ein Teil dieser größten Rettungsaktion der Menschheitsgeschichte werden können. Und wenn wir so sorglos vorwärts gehen, weil wir Vertrauen haben in unseren großen Gott, dann dürfen wir mutig nach vorne schauen und erwartungsvoll sehen, was er tut. Wir singen jetzt ein Lied zusammen. Ihr könnt, während die Band jetzt noch ein paar Takte Musik spielt, aber schon mal diese Gebete zu eurem Gebet machen oder einfach andere Fragen bewegen, die euch durch die Predigt gestellt wurden. Amen.